Willkommen zurück bei Kontrafunk aktuell. Heute erwartet die Stadt Münster hohen ausländischen Staatsbesuch, denn der französische Präsident Macron ist in der Stadt. Ihm soll der Westfälische Friedenspreis verliehen werden. Die Jury begründet ihre Entscheidung wie folgt: Emmanuel Macron stiftet mit seiner proeuropäischen Politik Frieden in Zeiten des Krieges. So gelingt es ihm, trotz schwerer Verwerfungen mit der russischen Führung den Gesprächsdialog aufrechtzuerhalten und damit im Sinne des Westfälischen Friedensschlusses von 1648 zu handeln, so die Jury. Damals, 1648, waren es jedenfalls die Franzosen, die als ganz große Gewinner des Dreißigjährigen Krieges über das Schicksal der deutschen Länder und Mitteleuropas entschieden. Selbst wenn man hätte weiterkämpfen wollen damals, die Völker waren nach 30 Jahren so dezimiert und traumatisiert, dass ein Friedensschluss von allen herbeigesehnt wurde, fast egal unter welchen Umständen. Und das bringt uns in das Hier und Jetzt, denn aktuell tobt, genauso wie damals in Deutschland, ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine, ebenfalls mit der Beteiligung unterschiedlicher Interessensvertreter. Nicht wenige fragen sich deshalb heute: Wann wird endlich in unserer Zeit über Frieden verhandelt? Wie sind die Aussichten darauf? Und was wird eigentlich diplomatisch dafür getan? Darüber will ich jetzt mit dem ehemaligen UNO-Spitzendiplomaten Michael von der Schulenburg sprechen. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke.
Zunächst mal, Ihrer Meinung nach, ist Macron der Richtige für diesen Preis?
Nee, natürlich nicht. Also ich finde das im Grunde genommen absurd, was da passiert. Denn wie die meisten europäischen Führer lehnen sie ja jede Gespräche ab mit Russland über einen Frieden in der Ukraine. Also ich sehe das überhaupt nicht. Das ist so ungefähr, wenn man in Münster damals eine Gesprächsrunde hatte mit dem Kaiser und der katholischen Kirche und gesagt hat, wir machen jetzt Frieden und die anderen alle nicht eingeladen hat. Zum Beispiel in Genf ist ja Russland und China kommt auch nicht, sind ja gar nicht eingeladen. Also diese Gespräche gibt's ja eben im Grunde genommen nicht. Und das ist für Europa, wäre es ja sehr wichtig, denn Europa sollte ja heute ein viel größeres Interesse an einem Frieden in der Ukraine haben, als das Russland hat. Und trotzdem benehmen wir so, als ob wir diesen Krieg noch gewinnen könnten und damit dann sagen könnten, wie der Friede mal aussehen wird. Das wird also, glaube ich, nicht passieren. Deswegen ist natürlich Macron, der gerade seine Truppen da in den Krieg schicken will, und das hat er ja immer wieder betont, sogar die amerikanische Botschafterin in Berlin hat gesagt, das würde einen größeren Krieg bedeuten, das wäre keine gute Idee. Wie man jemand einen Friedenspreis geben kann, nachdem man diese Forderung macht, ist mir völlig schleierhaft.
Waren Sie denn selber in verhandelnder Position schon einmal in der Situation, dass Sie für eine der beiden kriegführenden oder Konfliktparteien sich aneinander annähern mussten? Gab es das schon mal oder haben Sie dabei unterstützt?
Ich wäre von den 34 Jahren, die ich gearbeitet habe, habe ich 30 Jahre in Kriegsländern gearbeitet. Natürlich in verschiedenen Positionen, seit 92 eigentlich in führender Position. Und da sind natürlich diese Verhandlungen immer stattgefunden. Ob die immer erfolgreich waren, ist natürlich eine andere Frage. Also der Iran-Irak-Krieg fand zum Beispiel in meinem Haus statt, die Waffenstillstandsabkommen und solche Sachen, nicht? Also das habe ich schon erlebt.
Und wie muss man sich das vorstellen? Denn ich frage mich natürlich, wie läuft so etwas heute ab? Also sitzt man da in einem 12-13-köpfigen Team? Trifft man sich da zum Kaffee? Wie geht man gesprächsmäßig vor? Redet man da sofort Tacheles oder kommt es dann immer darauf an? Ich frage deswegen, weil ich mich frage, wie kommen in der heutigen Zeit zwischen der Ukraine und den Russen überhaupt Friedensgespräche zustande? Auf welcher Ebene werden diese geführt? Und wie läuft das dann ab? Könnten Sie da vielleicht mal einen ganz praktischen Einblick aus Ihrer Arbeit geben?
Naja, also das ist ja natürlich in jeder Situation anders. Sie haben ja gerade gesprochen über die Ukraine und Russland. Wir wissen ja, die haben ja Friedensverhandlungen gemacht, 3 Tage nach dem Einmarsch der Russen in die Ukraine. Und die sind ja nach einem Monat sehr erfolgreich gewesen. Die haben sie alleine gemacht. Ich war damals gefragt worden, technische Hilfe zu geben, also über eine englische Organisation. Das habe ich dann auch gemacht. Dadurch weiß ich ein bisschen über diese Verhandlungen. Es ist ja damals eine Glanzleistung der ukrainischen Diplomatie gewesen. Die haben diesen Vorschlag gemacht und in Istanbul haben die Russen das auch angenommen. Da haben die Ukrainer eben keinen Quadratzentimeter des ukrainischen Territoriums abgegeben. Sie haben nur gesagt, dass die Krim innerhalb von 15 Jahren entschieden würde. Aber sonst haben sie kein Territorium abgegeben, auch nicht den Donbass oder irgendwas. Sie haben aber versprochen, neutral zu bleiben. Und das war ein tolles Abkommen. Das haben die miteinander abgemacht. Die kennen sich ja sehr gut. Da brauchten sie gar niemand von draußen zu haben. Also das würde ich denken, das wird auch heute noch passieren zwischen der Ukraine und Russland letzten Endes. Die größere Frage ist natürlich der Krieg zwischen NATO und Russland oder die Auseinandersetzung. Und da wird das ausgesprochen schwierig werden, weil da das Vertrauen völlig gebrochen ist. Und ich denke, das muss man einfach anfangen mit kleinen Treffen auf einer niedrigen Ebene, wo man miteinander Gespräche führt, um zu sehen, wo da vielleicht bestimmte Sachen sind, über die man sich einigen kann und das dann langsam auf eine höhere Ebene heben. Das wäre für mich also, wie man das vielleicht da machen könnte, ja.
Wie wichtig ist bei solchen Verhandlungen denn auch das persönliche Vertrauen? Also natürlich, Staaten und Staatslenker sagen auf der höchsten Ebene das, Zeitungen schreiben das, aber diejenigen, die miteinander am Tisch sitzen und verhandeln, sind wahrscheinlich auch alle mit allen Wassern gewaschene Diplomaten, die wahrscheinlich auch alle psychologischen Tricks kennen. Aber eine gewisse Grundehrlichkeit und ein gewisses Grundvertrauen muss man ja zueinander haben. Wie wichtig ist das in diesem Umgang?
Na, irrsinnig wichtig. Also ich würde sagen sogar, was man zeigen muss dem anderen, das ist beiderseitig natürlich einen gewissen Respekt. Also wenn man sich mal unsere Zeitung anlegt und unsere Politiker hört, und das ist sicherlich in Russland, das ist sehr ähnlich, dann ist ja Krieg immer verbunden mit einer enormen Dämonisierung der anderen Seite, nicht? Die sind die Teufel, wir sind die Guten, wir kämpfen für die gute Sache, die für die schlechte Sache und so weiter. Wenn sie anfangen zu verhandeln, dann sollte man darüber überhaupt nicht mehr reden und spielt dann auch gar keine Rolle mehr. Dann geht es wirklich nur um Interessen. Man muss also herausfinden, welche Interessen sind essentiell für die andere Seite? Welche Interessen? Welche Interessen sind verhandelbar? Und dann spielt eine Rolle, wo die militärische Lage ist. Das heißt also, welche Interesse kann der andere eigentlich durchsetzen? Und wenn man das irgendwie abwägt, dann hat man sehr schnell ein doch recht professionelles Gespräch, das alle diese Sachen, die wir so in Zeitungen hier lesen und in News, wird überhaupt keine Rolle spielen. Also das kann man dann sehr schnell machen. Und dazu braucht man natürlich Leute, die was davon verstehen, ja.
Gehen wir da mal ganz konkret in die heutige Situation. Mit was kann denn die Ukraine und mit was kann denn Russland gerade aufwarten? Mit welchen Verhandlungsmassen, sage ich mal, wenn man sich heute treffen würde, wäre aus Ihrer Sicht eine Verhandlung mit positivem Ausgang aktuell möglich?
Naja, heute wird das sehr viel schwieriger sein, als das noch im April 22 gewesen ist natürlich, weil der Krieg sich natürlich entwickelt und hat eine andere Ausgangsposition. Heute ist Russland eben im Krieg doch anscheinend dominierend und die Ukraine wird diese Situation wohl nicht mehr ändern können und auch die NATO wird das nicht mehr ändern können. Also da verändern sich natürlich irgendwo die Prämissen, unter denen man verhandelt, aber die Interessen bleiben irgendwo die gleichen von Seiten Russlands, nicht? Sie wollen eben eine Ukraine haben, die nicht in der NATO ist. Sie wollen den Zugang zum Schwarzen Meer sichern über die Krim und sie wollen natürlich die russisch sprechende Bevölkerung oder die pro-russische Bevölkerung, die ja bei den Wahlen immer ungefähr 50% waren, ihnen einen sicheren Status dort geben. Heute wird das anders aussehen. Ich glaube kaum, dass die Ostukraine wegen der Bevölkerung auch noch zur Ukraine gehören will. Wir haben sie ja jetzt 2 Jahre lang bombardiert mit unseren Waffen. Denn alle Waffen, die wir schicken, die fliegen ja in die Ostukraine. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da sehr viel negative Reaktionen haben von diesen Leuten, überhaupt noch in einem gemeinsamen Staat mit den anderen Ukrainern zusammenzuleben. Dem müssen wir wahrscheinlich jetzt heute Rechnung tragen.
Ich habe neulich gelesen, es wird in Russland wieder darüber gesprochen, dass man zu Verhandlungen zurückkehren müsse. Das hat Putin persönlich gesagt bei einem Besuch in Weißrussland. Er sagte, er sei dazu bereit, jedoch müssten die Verhandlungen von heutigen Realitäten ausgehen, die sich am Boden entwickelt hätten. Was sagt das aus? Also wie ernst zu nehmen sind diese Zeichen oder wie ernst zu nehmen ist so eine Aussage? Oder meint das so, wie er es meint? Und es bedeutet, Leute, gerade wie Sie es gesagt haben, Herr von der Schönburg, wir sind in der Vorhand. Ihr müsst jetzt quasi die Verhandlungen nach unseren militärischen Erfolgen ausrichten.
Naja, das ist immer so. Ich meine, ich kenne keinen einzigen Krieg, der verhandelt wurde, wo man sagt, die militärischen Situation spielt keine Rolle. Die spielt natürlich immer eine Rolle. Deswegen kommt es ja darauf an, dass man immer sehr früh anfängt zu verhandeln. Und das ist ja hier in dem Fall auch passiert. Das war eben unser Fehler, dass wir das damals nicht unterstützt haben, weil wir gedacht haben, wir würden das sehr leicht gegen Russland gewinnen. Das ist nicht eingetreten. Und jetzt sind wir natürlich im Westen, vor allem die NATO-Staaten, sind in einer schwierigen Situation, denn sie würden ihr Gesicht verlieren bei solchen Verhandlungen und sie sind deswegen nicht verhandlungsbereit. Putin war immer verhandlungsbereit. Ich glaube, das können wir sehr ernst nehmen. Und er sagt, natürlich müssen wir die militärische Lage nehmen. Wenn wir sagen würden, das ist ein illegaler Krieg, also man müsste dann auf die ursprünglichen Situationen zurückgehen, das müsste dann natürlich ein Prinzip sein, das für alle Kriege gilt. Und das könnten wir ja doch gar nicht machen, denn die meisten Kriege, die der UNO-Charta verletzte, haben wir doch geführt, so wie zum Beispiel den Krieg gegen Serbien. Und das würde ja bedeuten, wenn wir die parallel machen, dass wir den Kosovo zurück an Serbien geben müssten, wenn wir die Ausgangssituation haben. Das wird natürlich nicht passieren. Das ist auch gar nicht mehr möglich. Und so entstehen natürlich, wenn man es zulässt, dass es zu einem Krieg kommt, dann entstehen natürlich durch einen Krieg veränderte Realitäten. Und das ist hier der Fall.
Ich habe mit dem Bild des Friedens von Münster und Osnabrück begonnen und da wollen wir jetzt vielleicht mal die Klammer setzen, denn verhandelt haben am Ende nicht die Deutschen, die Österreicher, die Hessen, die Brandenburger miteinander, sondern letztendlich die Franzosen und die haben gesagt, wo es lang geht. Wird es dieses Mal wieder so sein, dass auch da nicht die Europäer mit am Verhandlungstisch sitzen, also da sitzen schon, aber vielleicht ruhig sind und die verhandeln, sind die Chinesen, die Russen und die Amerikaner?
Das große Risiko, das wir in Europa haben, dass du durch die Haltung, die wir haben, eben auch ein Macron, der hier den Friedenspreis bekommt, ist eben nicht zu verhandeln. Das ist für uns eine total irrationale Haltung. Wir müssen uns auch fragen, was ist denn unser Interesse an diesem Krieg überhaupt? Was wollen wir denn überhaupt? Denn es geht ja um Interessen, es geht ja nicht um Moral. Moral, das ist nur eine Zeitung. Kriege gehen um Interessen und das können die nicht sagen. Im Moment sitzen wir doch in folgender Situation, dass die Chinesen sehr wohl verhandeln. Sie pendeln ja zwischen Kiew und Moskau hin und her. Sie werden also von beiden Seiten irgendwie akzeptiert, was immer das auch bedeuten mag. Die Chinesen sind ja diplomatisch wesentlich geschulter, als wir das sind. Sie halten also bei Verhandlungen den Mund, das macht man so. Und wenn wir einen Trump in Amerika als Präsidenten bekommen, dann wird er sicherlich auch einen Deal machen. Und beide Deals werden über die Köpfe der Europäer hinweg geschlossen werden. Das heißt, obwohl das ein Krieg auf europäischem Boden ist, ist die Europäische Union, die einmal als ein Friedensprojekt gesehen war, spielt also bei der Suche nach Frieden keine Rolle. Und das ist, glaube ich, der Grundsache, warum für mich diese Wahlen so wichtig sind, dass wir im Parlament diese Sache diskutieren müssen. Es geht mir doch nicht um Russland, es geht mir auch nicht um Amerika, es geht mir um Europa. Wir stellen uns in einer unmöglichen Situation und das wird Auswirkungen haben. Denn letztlich werden wir für diesen Krieg bezahlen müssen.
Sagt der ehemalige UNO-Spitzendiplomat Michael von der Schulenburg. Wir unterhielten uns über die Möglichkeiten von Frieden und Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine. Herr von der Schulenburg ist Kandidat für die Europawahl vom BSW. Herr von der Schulenburg, herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Ausführungen.
Okay, vielen Dank. Ja, alles gut. Dankeschön.